Hi, servus, guten Morgen.
Guten Morgen.
Da kommt's mit dem Mikrofon, sehr gut. Ihr Lieben, so schön bei euch zu sein heute Morgen. Hey, ich dachte mir, ich fange erstmal mit dem Dankeschön an. Wisst ihr, ich mag das normalerweise nicht, wenn die Prediger kommen und erstmal ein bisschen Schleim verteilen und sagen, oh, was für tolle Leute hier sind. Aber in eurem Fall muss ich das wirklich tun, weil dem Jürgen bin ich total dankbar. Jürgen und Daniel, die habe ich irgendwann kennengelernt vor, ich weiß nicht, zwei Jahren wahrscheinlich oder drei Jahren, irgend sowas rum. Und wir hatten so auf dem Herzen, wir wollten aus München eine Kirche hier, einen Campus hier in Ingolstadt gründen. Und ich habe gleich gemerkt, boah, hey, in Ingolstadt, wenn wir kommen und sagen, wir wollen eine Kirche gründen, dann sagen ganz viele Pastoren, boah, bleib weg, was willst du hier? Ja. Und die Reaktion habe ich von Jürgen und Daniel überhaupt nicht bekommen, sondern die haben von Anfang an mit offenen Armen dagestanden. Und es war für mich so richtig wie so ein Vater hier in Ingolstadt, der dasteht und sagt, hey, geistliche Söhne, kommt und macht. Und wir segnen euch dabei. Und das finde ich grandios, diese Haltung. Und ich wünsche mir selber diese Haltung. Und von dem her, vielen, vielen Dank, Jürgen. Gebt mal eurem Pastor hier einen Applaus. Es ist wirklich richtig, richtig stark. Vielen Dank auch an Daniel, der ist gerade im Urlaub in Kroatien, irgendwo am Strand. Wir haben gerade geschrieben miteinander. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und danke für dieses Thema. Ihr habt mir damit keine Freude gemacht. Ja? Denn dieses Thema heute, das wir ja in dieser Predigtserie haben, ist, wie ist das Thema, wisst ihr es? Freude pur. Und ich wurde so erinnert an ein bayerisches Lied, was es gibt. Da sagt die Band, die da singt, sagt vor, seid freundlich, oder? Seid froh, habe ich gesagt. Ja, das, vielleicht kennt ihr das, Bayern, das haben wir mir. Kennt ihr das Lied? Jemand von euch? Ja. Und es hat mich total daran erinnert. Und wisst ihr was, die Wahrheit ist die, über Freude zu predigen, wenn man selber durch eine schwierige Zeit durchgeht, ist total schwierig. Ich saß heute Nacht in meinem Bett und habe mich vorbereitet, weil ich gestern Nacht aus Braunschweig gekommen bin und habe 10 Stunden Autofahrt hinter mir gehabt und war noch recht müde. Und ich dachte mir, Mann, oh Mann, was haben die mir für einen Text hier gestellt, über Freude zu predigen. Die Wahrheit ist die, ich gehe selber durch seit anderthalb Jahren durch eine Phase, in der ich so viel weine wie in meinem ganzen Leben zusammen noch nicht. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Ich habe innerhalb einer Sekunde hat sich mein Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Und ich werde euch nicht konkret sagen, was in meinem Leben passiert ist. Ich sage euch nur so viel, dass ich nicht in Sünde oder sowas gefallen bin, falls ihr euch das denkt, ja. Aber innerhalb einer Sekunde hat sich mein Leben auf den Kopf gestellt. Und es ist fast so, als ob jemand die Farbe aus meinem Leben raussaugen würde. Es ist fast so, als ob jemand die Freude aus meinem Leben raussaugen würde. Und jetzt soll ich heute Morgen vor euch stehen und mit euch über Freude reden. Das ist schon ziemlich krass, oder? Aber ich glaube, was immer gut ist, erstens, wir als Prediger, wir predigen nicht das, was wir wissen und was wir können und was wir haben, sondern wir predigen immer Gottes Wort, Amen. Und Gottes Wort hat heute Morgen was zu uns zu sagen. Und ich glaube, es ist der letzte Teil der Predigtserie, Philipper Kapitel 4 ab Vers 10. Und was ich ganz gern habe, ist, dass die ganze Kirche zusammen Bibel liest, okay? Vielleicht können wir das gemeinsam heute Morgen mal machen. Kurz aufstehen und hier oben kommt die Bibel in groß ran und wir lesen einfach diese Verse mal ganz laut zusammen. Können wir das gemeinsam tun? Alle auch im Stream, steh ruhig auf an deinem Platz, auf deinem Sofa und lass es gemeinsam lesen. Hier heißt es, ich habe mich. Amen. Hey, komm, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag Amen. Und dann lass dich gerne hinsetzen. Sehr stark. Hey. Wir haben 10.04 Uhr. Wer ist wach heute Morgen? Wer könnte noch einen Kaffee verbrauchen? Kaffee gibt's gleich nochmal bestimmt. Ich möchte mich einfach heute Morgen mit euch auf einen wesentlichen Vers konzentrieren, Vers 13. Ist wahrscheinlich auch der bekannteste Vers in dem ganzen Kapitel hier. Da heißt es, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Eine andere Übersetzung sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und das, von was Paulus hier redet, diese Aussage, ich kenne Armut und Reichtum. Ich kenne versorgt sein und Not zu haben. Und an anderen Stellen beschreibt er, dass wie er in Seenot gefallen ist, wie er Katastrophen erlebt hat, wie er mit allen Situationen bereit ist, umzugehen. Und warum? Die Begründung liegt immer darin, ich habe Christus. Ich habe einen, der mir Kraft gibt. Und heute Morgen, hey, wenn wir über Freude pur reden, ist es nicht irgendwie eine nette Theorie. Und wisst ihr was, ich rede mit euch hier nicht aus Theorie. Ich weiß, ich sehe aus wie einer, der noch nicht ganz grün hinter den Ohren ist. Ja? Ich bin 34 Jahre alt, ich habe 4 Kinder, ich bin seit 13 Jahren verheiratet. Ich weiß, wie das Leben ein bisschen spielt, okay? Ich bin nicht ein kleiner Junge mehr und tatsächlich seit 1,5 Jahren ist es so, als ob mein Leben durch einen Fleischwolf durchgedreht würde. Und wenn du in so einer Situation bist und so durch so etwas durchgehst, dann verändert sich manches in deinem Denken und in dem Blick, den du hast. Wisst ihr, ich glaube, wenn man mich vor 1,5, 2 Jahren gefragt hätte über Not und über Leid, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie vermutet und gesagt, ja, so ein richtiger Mann Gottes, der geht durch Leid durch und er freut sich dabei. Wer von euch hat sowas schon mal gedacht? Also, es kann schon sein, dass echte Männer Gottes das so machen, ja? Aber mir geht's nicht so. Und auch wenn ich in die Bibel gucke, sehe ich Männer und Frauen, die regelrecht erschüttert sind von Not und Leid. Und es ist ganz oft so, dass ein Engel des Herrn kommen muss und sagen muss, fürchte dich nicht. Du mutiger Held. Das sagt zum Beispiel ein Engel zu Gideon. Und dieser Kerl hat alles andere als Mut. Ja, der ist eigentlich, hat Angst und hat sich versteckt. Und wenn du in so einer Situation drinsteckst, dann, wisst ihr, dann bring auch irgendwelche tollen Ratschläge von wegen, hey, du solltest dich freuen und du solltest fröhlich sein, weil du hast ja Gott. Das bringt alles nicht so viel, glaube ich. Sondern wir müssen lernen, in solchen Situationen Kraft zu finden in Jesus. Wir müssen lernen, wirklich uns zu verlassen, unser Vertrauen zu finden in diesen Gott. Und was mir so Kraft gibt, ist, den Blick zu heben auf Jesus selber in seiner größten Not. Wisst ihr, die größte Not, die Jesus durchgemacht hat, war nicht die, dass er ausgepeitscht wurde. Die größte Not, die Jesus durchgemacht hat, war nicht die, dass irgendwie 3 Nägel durch seine Knochen durchgetrieben wurden. Das war alles schmerzhaft, das war alles schlimm und es war alles schrecklich. Aber das war nicht seine größte Not. Wenn du dir mal vor Augen führst, wie Jesus da im Garten Gethsemane an diesem Felsen kniet und am Beten ist und am Heulen ist. Die Bibel sagt, dass er Blut geschwitzt hat und Wasser. Und es ist so, wo die Wissenschaft ein bisschen sich auch mit beschäftigt hat. Und da hat man herausgefunden, Menschen, die in Lebensgefahr sind, da passiert tatsächlich sowas, dass das Blut sich mit in dem Schweiß quasi absondert. Das ist ein Zeichen von absoluter Lebensgefahr und von höchster Angst. Jesus hatte so sehr Angst, er war am Heulen und am Beten und am Schwitzen und er hatte pure Angst. Ich sage euch was, diese Situation, wenn du den Sohn Gottes gesehen hättest live, wenn wir nochmal einen Blick drauf werfen könnten, da war nichts Heroisches dran. Da war nichts Heldenhaftes dran. Obwohl wir von Jesus reden, obwohl wir von dem Namen über alle Namen reden, obwohl wir vom König aller Könige reden, in dieser Situation war nichts Heldenhaftes, rein von dem her, wie er sich da gegeben hat. Weil er selber gesagt hat, Vater, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und vielleicht wunderst du dich, Herr, aber wir dachten, wir wollten über Freude reden. Wisst ihr, das Heldenhafteste in der ganzen Geschichte ist, wie Jesus sich immer in dieser Situation am Ende doch verhält und immer sagt, aber nicht mein Wille, Gott, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und die meines Erachtens die schlimmste Situation in der ganzen Menschheitsgeschichte ist die, als Jesus dann am Kreuz hängt. Die Geiselung ist vorbei, die Kreuzigung ist vorbei, alles schlimm. Aber die schlimmste Situation der ganzen Menschheitsgeschichte, als der Sohn Gottes am Kreuz hängt und plötzlich ruft, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Und wisst ihr, diese Stelle, die fällt uns Menschen ganz schwer zu erklären, weil wir nicht ganz verstehen können, wie es sein kann, dass Gott auf der Erde ist, hier am Kreuz hängt und gleichzeitig im Himmel sein kann, aber der Teil, der im Himmel ist, dreht sich weg von seinem eigenen Sohn. Und das war der schlimmste Moment, vor dem Jesus meines Erachtens Angst hatte. Weil er immer betont hat, der Vater und ich, wir sind eins. Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Ich und der Vater, wir sind eins. Es war die beste, perfekteste Beziehung aller Zeiten. Jesus hatte den Heiligen Geist nicht nach Maß, sagt die Bibel. Er war absolut Mensch und absolut Gott zugleich. Seine Beziehung zum Vater war komplett. Aber in dem Moment, als er am Kreuz hängt, sagt die Bibel, wurde die ganze Sünde der Menschheitsgeschichte. Nicht 8 Milliarden, die jetzt gerade leben, sondern all die Milliarden, die vorher gelebt haben, die gesamte Schuld der Menschheitsgeschichte auf ihn geschmissen. Und in diesem Moment, als die Sünde auf ihm landet, auf Jesus landet, dreht sich der lebendige Gott, der gerechte Richter, der Vater von seinem Sohn weg. Es ist fast so, als wäre nichts mehr da. Wisst ihr, was mir so aufgefallen ist? Hier steckt ein ganz wichtiges Wort drin, was Jesus sagt. Er sagt, warum? Gott, warum? Warum? Und wenn du in Not fällst, dann hören wir diese Frage ganz oft, dann stellen wir diese Frage ganz oft. Ich habe sie 100-fach gestellt. Warum, Gott? Warum? 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 Und weißt du, was die Warum-Frage ist? Okay, weil Jesus stellt die auch. Wenn Jesus die Warum-Frage stellt, darfst du die auch stellen. Aber Jesus bleibt nicht bei der Warum-Frage stehen. Sondern das große Finale, was Jesus abliefert, ist: In deine Hände gebe ich meinen Geist. Er sagt nicht, nimm dir warum, sondern er weiß auch wohin. Jesus weiß wohin zu seinem Vater und sagt, ich vertraue dir. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ich vertraue dir vollkommen. Und wenn du in Not fällst, wenn du in eine Situation kommst, die so herausfordernd ist, dass du nur noch warum sagen kannst und nur noch Blut und Schweiß schwitzt, dann darfst du dir merken, warum ist okay. Aber wichtiger als warum ist wohin. Vertrau Gott. Werf deine Sorgen auf ihn. Vertrau ihm. Ich gebe mein ganzes Leben dir. Hey, ich hab in dieser Zeit, in der ich bin, viele starke Männer und Frauen Gottes um mich her, die mich beraten und die mir helfen und die mir Tipps geben. Und einer der besten Tipps, die ich bekommen habe, ist folgende. Mein großer Bruder Johannes, der ist Direktor am Theologischen Seminar Erzhausen, Beröa, wo die meisten Pastoren im BFP ausgebildet werden. Und er hat mir gesagt, Sammy, wenn du im Treppenhaus bist und der Strom in der Nacht plötzlich ausfällt und kein Licht mehr da ist, was machst du dann? Du suchst mit deiner Hand das Geländer und du hebst ganz langsam einen Fuß auf die nächste Stufe. Und dann rennst du los, richtig? Nein. Sondern du machst einfach den nächsten Schritt. Ganz vorsichtig. Und den nächsten Schritt. Ganz vorsichtig. Und du weißt, irgendwo da oben ist meine Wohnung. Irgendwo da oben endet die Finsternis. Irgendwo da oben komme ich aus diesem Tunnel raus. Und wenn du in Not fällst, dann ist es so wichtig zu sagen, ich halte mich an dem fest, was ich weiß, was wahr ist und was real ist. Und wisst ihr was, ich habe das in meinem Leben abgesteckt, schon viele Jahre her. Ich habe mein Leben ganz, ganz jung Jesus Christus übergeben, er ist der Herr meines Lebens geworden und ich habe das verfestigt in meinem Leben über die Monate und Jahre meiner Jugend hinweg. Und deswegen, als ich in diese Not hineingefallen ist, musste ich nicht mehr die Frage stellen, was ist mein Geländer. Ich wusste ganz genau, mein Geländer ist Jesus, an dem halte ich mich fest. Und ich gehe jetzt einen Schritt nacheinander. Es ist fast so, als ob ich mit zu den Augen laufe. Und ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht, was kommt, aber ich hebe einen Fuß. Ich gehe einen Tag nach dem nächsten. Einen Tag nach dem nächsten. Und ich vertraue in diese Situation darauf, dass mein Gott immer noch gut ist. Ich vertraue darauf, dass ich, der ich im Dunkeln nicht sehen kann, geführt werde von diesem Geländer, was hoch zur Tür führt. Ich vertraue darauf, dass er mit mir ist, so wie es in der Bibel heißt. Selbst im Tal des Todes fürchte ich mich nicht, Psalm 23, denn du bist bei mir. Und mit der bewegendste Satz, den mein Bruder zu mir gesagt hat, war folgender. Deine größte Sicherheit ist nicht das Wissen, was in Zukunft geschieht. Deine größte Sicherheit ist zu wissen, dass Gott bei dir ist. Deine größte Sicherheit, deine größte Freude ist zu wissen, dass Gott bei dir ist. Mein bester Freund Simon hat mir erzählt, dass er in Amerika war und dort bei einem alten Pastor auf dem Sofa saß. Und dieser Pastor hat Geschichten erzählt aus seinem Leben als Missionar und wie er teilweise Missionare aus Kriegsgebieten rausholen musste, aus Notsituationen rausholen musste. Und manchmal aber so war, dass sie irgendwie keine Leute mehr rausholen konnten, einfach die Türen zu waren. Und dann hat dieser Missionar gesagt, weißt du was, wenn Gott dich an einen Platz gestellt hat, selbst mitten im Kriegsgebiet, und er dich da haben möchte, gibt es keinen sicheren Ort, als an dieser Stelle zu sein. Du könntest zu Hause sitzen auf deinem Sofa, es wäre unsicherer, als in Gottes Händen zu sein, mitten im Kriegsgebiet. Steile These, oder? Aber wisst ihr, das ist wirkliches Vertrauen. Wenn alles dunkel um dich her wird, zu sagen, Jesus, ich sehe nichts mehr, ich habe nur noch dich. Und das ist die Situation, in der Paulus steckt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Hey, ich hätte euch so gern einfach heute einfach dazu ermutigt, glücklich zu sein und happy clappy und wow, das Leben mit Gott ist so super und sowas. Wisst ihr was? Mein Leben die letzten anderthalb Jahre war alles andere als schön. Aber als ich mich vorbereitet habe, sind mir so verschiedene Bibelverse in den Sinn gekommen, die das alles bestätigen, was ich hier heute sage. Zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 2 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Also Freude und Probe gestellt wird im selben Satz. Biblische Theologie, oder? Übrigens, wenn ich was Gutes sage, ihr dürft es gerne bestätigen, ja? So, mein Favorit ist theologisch korrekt, okay? Damit machst du nichts falsch heute Morgen. Oder in Römer 8, Vers 37, da heißt es aber dennoch, mitten im Leid, sagt mal bitte alle, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst etwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Den Satz habe ich als Kind schon auswendig gelernt. Nichts kann mich trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und die andere Übersetzung sagt dazu, in all dem überwinden wir weit. Das ist wahrscheinlich die Übersetzung, die euch geläufig ist, oder? In all dem überwinden wir weit, um dessen Willen, der uns geliebt hat. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben und so weiter uns trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Hey, diese Freude an Gott. Ich glaube ganz ehrlich, das, was Paulus hier redet oder auch was eure Pastoren hier vorhaben, das ist Next-Level-Glaube. Ja? Wenn du es tatsächlich schaffst, in so einer Phase der absoluten Not, des absoluten Angriffs, immer zu sagen, hey, ich bin fröhlich in Gott, dann ziehe ich meinen Hut vor dir, weil Respekt, ja, das ist wirklich, das ist Next-Level-Glaube. Das ist zu sagen, ich befinde mich im Dunkel im Treppenhaus, aber immer noch weiß ich, nicht nur Gott ist da, sondern ich freue mich auch noch dabei. Und da möchte ich irgendwann hinkommen, okay? Ich bin noch nicht da, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin noch nicht da. Ich rede hier aus halber Theorie, halber Praxis. Aber was ich euch sagen kann ist, ich weiß, mein Gott ist bei mir. Ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Augen und er quickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, bin ich noch richtig? Um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hey, Männer Gottes haben zu mir gesagt, Sami, wenn man in eine Situation fällt, in die du hineingefallen bist, dann kann man sich eigentlich nur an den Psalmen entlanghangeln und diese Psalmen beten, die Männer und Frauen Gottes schon vor dir geschrieben haben. Und wisst ihr was? Da ist nichts Frommes mehr dabei. Wenn du die Psalmen mal so liest, da ist Rache mit dabei, da ist Hass mit dabei, da ist Zorn mit dabei, da ist Enttäuschung über Gott sogar dabei. Aber am Ende ist immer ein Finale. Aber Gott, du wirst mich retten. Aber ich vertraue dir. Du bist mein Heil. Und ich, wisst ihr was, ich finde es nett, wenn wir schöne Theorien verbreiten, aber die Wahrheit ist die, ein Leben als Christ kann sehr, sehr herausfordernd sein. Du kommst hierher und nicht alles ist Liebe, Freude, Eierkuchen. Wahrscheinlich kommst du sogar, weil es negativ ist. Das, was die meisten Menschen erleben, weil sie in Not fallen, deswegen kommen sie ins Haus Gottes. Und das Gute ist zu wissen, dass Gott ein Gott ist in Not, aber auch in Zeiten der Freude. Amen. Und was wir lernen dürfen, ist, wie Paulus zu sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich kann mit allen Situationen umgehen, guten und schlechten. Zeiten der Not, Zeiten der Krise, aber auch Zeiten höchsten Glücks. Ich kann mit allem umgehen, weil Gott bei mir ist. Und ich möchte eigentlich für diese Zuversicht heute Morgen werben. Und ich glaube, dass aus dieser Zuversicht ein Glaube entstehen kann, der Freude pur letztendlich ist. Und heute Morgen möchte ich einfach fragen, so einen relativ unemotionalen Augenblick nehmen, okay? Einfach mal von deinem Kopf her. Ist jemand heute Morgen hier, der sagt, Gott, so ein Vertrauen möchte ich haben. Ich möchte sagen können wie Paulus, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und vielleicht kann ich hier einfach fragen heute Morgen, wenn wir alle kurz unsere Augen schließen, ist jemand da, der sagt, Jesus, ich möchte lernen, dir so zu vertrauen. Hier bin ich. Ich will lernen, so zu vertrauen. Wenn es für dich gilt, dann heb doch kurz deine Hand. Ich will richtig gerne für dich beten. Noch jemand da? Dann frage ich noch eine zweite Frage. Ist jemand heute Morgen hier, der sagt, hey, diesen Next-Level-Glaube, von dem du redest, Sammy, den habe ich noch gar nicht. Ja? Ich habe gar keinen Glauben. Aber ich würde gern diesen Gott kennenlernen, dem ich vertrauen kann, auch im Leid. Ich würde gern diesen Gott kennenlernen, der mit mir ist, auch in Zeiten der Not und des Sturms. Wenn das für dich gilt, dann heb auch jetzt kurz deine Hand. Ich würde auch gern für dich beten. Jemand, der sagt, Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich würde dich so gern kennenlernen. Stark, ich sehe noch eine Hand. Dankeschön. Noch jemand da? Hey, vielleicht stehen wir einfach als eine Kirche auf, oder? An deinem Platz, steh bitte auf und lass uns gemeinsam beten. Vielleicht können wir es einfach so machen, dass wir jetzt ganz praktisch mal diese Predigt in die Tat umsetzen und Vertrauen aussprechen. Vielleicht sagst du das als Wissen, vielleicht sagst du das aber auch nur als Wunsch und sagst, hey Jesus, ich bin da noch nicht, aber ich wünsche mir so einen Glauben. Ich wünsche mir so ein Vertrauen, wie Paulus es hatte. Vielleicht bist du selber in der Not mittendrin gerade und du merkst, wie alles bebt und alles schwierig ist. Und sagst, Gott, ich halte mich jetzt an dir fest. Ich will meine Hand auf dieses Geländer legen, Jesus. Vielleicht geht es aber momentan richtig gut und du sagst, ich will mich aber wappnen. Ich will einen Glauben haben, der vertraut. Bring doch einfach deine Anliegen jetzt im Gebet, da wo du bist. Unser Musiker gibt ein bisschen Gas. Und mach ein bisschen Krach hier vorne und du darfst auch beten, okay? Können wir gemeinsam beten, da wo du bist? Komm, streck doch deine Hand mit mir zusammen zu Gott. Und wie wäre es, wenn du einfach wirklich deinen Mund jetzt aufmachst? Ich glaube, hey, Jesus, als er da in Not war, da hat er nicht nur leise rumgewimmert, nein, er hat zu Gott geschrien. Und vielleicht können wir einfach als eine Kirche auch beten an der Stelle für Menschen, die in Not sind, wo Vertrauen wachsen muss. Und wo nicht nur Vertrauen wachsen muss, sondern wo auch einfach Lösungen kommen dürfen, oder? Wo wir beten dafür, dass Gott was tut. Da, wo du bist, komm, mach mal deinen Mund auf. Und lass uns gemeinsam zu unserem Gott rufen. Hey Jesus, und wir wollen diesen Glauben haben. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, weil wir nicht an irgendeinen Diktator glauben. Noch nicht mal nicht nur an irgendeinen Gott, sondern wir glauben an den Vater aller Väter. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen als unser Papa, so wie es Vater unser heißt, unser Vater im Himmel. Danke, dass du unser Papa bist und dass du einen guten Plan hast für unser Leben. Danke, dass inmitten von Leib wir überwinden durch dürfen, durch den, der uns stark macht. Jesus, du bist mit uns. Du bist unsere Kraft. Du bist unsere Zuversicht. Du bist unser Halt. Du bist unsere Festung und unser Fundament, Herr. Und wir wollen auf dieses Fundament unser Leben bauen, Jesus. Ich selber will fest verankert sein in diesem Felsen, Herr. Danke, dass du mit uns bist, Herr, mit jedem Einzelnen, heute Morgen, Herr, in den Wochen und Monaten, die vor uns liegen, in Zeiten der Krise, in Zeiten der Not, in Zeiten der Herausforderungen, aber auch in den Zeiten, wenn alles easy ist, Jesus. Wir wollen dir folgen mit unserem ganzen Leben und mit allem, was in uns ist. In Jesu Namen bete ich und die ganze Kirche sagt, hey, wie wär's, wenn wir an der Stelle mal unserem Gott einen großartigen Applaus geben, oder? Und sagen, Jesus, du bist ein guter Gott.